Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Wieder einmal 16 Uhr, ihr wisst schon, bis 17 Uhr sind wir so auch heute wieder eine Stunde mit der Plattform auf Sendung. Und ja, mein Name ist Michael Trost und heute soll es gehen um das Zentrum Gute Hirte, eine Einrichtung mit Tradition, mit langjähriger, 100-jähriger, über 100-jähriger Tradition in Ulm, bei der es um Erziehungshilfe geht, in ja ganz verschiedenen, unterschiedlichen Ausprägungen, können wir sagen. Und ich habe zwei Gäste bei mir sitzen. Das sind zum einen ja die Leiterin und Verantwortliche, die Frau Susanne Denua. Hallo, Frau Denua.
Hallo, Herr Trost.
Herzlich willkommen bei uns.
Danke.
Und außerdem, wenn ich verstanden habe, aus dem Bereich der stationären Betreuung mit einer der Verantwortlichen und der Verantwortliche, der Frank Häusler. Herr Häusler, herzlich willkommen.
Hallo, Herr Trost. Hallo.
Es freut mich, dass Sie trotz der Hitze den Weg zu uns heute ins Studio gefunden haben und wir ein bisschen über Ihre Aktivitäten, über Ihre Institution hier im Radio erfahren. Und ja, wir machen es am Anfang aber immer so, und die geneigten Hörer wissen das schon, am Anfang machen wir immer für die Gäste eine kurze Vorstellrunde, machen wir heute genau wieder so. Ich würde sagen, Frau Denua, erzählen Sie in Kürze einfach ein bisschen was zu sich, was Sie denken, was die Hörer vorab wissen sollten. Einfach kurze Vorstellrunde.
Okay, ja, also erstens möchte ich mich bedanken für die Einladung. Es ist für uns spannend, unsere Einrichtung hier vorstellen zu dürfen. Und das machen wir sehr gerne. Ich selber bin jetzt fast 20 Jahre als Einrichtungsleiterin im Zentrum Guter Hirte. Ich bin gebürtige Ulmerin und habe in Tübingen Erziehungswissenschaften studiert und habe dort lange gelebt und kam dann praktisch wieder zurück mit der Übernahme dieser Stelle. Genau, und bin praktisch jetzt seit 20 Jahren in der Leitung des Zentrums Guter Hirte tätig.
Also auch schon sehr lange, schon lange beim Thema mit engagiert, auch dabei. Noch was? Oder?
Ich habe eine therapeutische Ausbildung, die mir in vielen Situationen auch hilft, obwohl es jetzt nicht mehr um Beratung geht. Ich war viele Jahre in der Beratungsarbeit tätig und es war schon eine Umstellung, aus der Einzelfallberatung in die Leitung einer Einrichtung zu wechseln, war für mich auch eine große Herausforderung, aber macht auch sehr großen Spaß.
Das ist bestimmt, aber wir kommen gleich auf Details, bestimmt auch sehr abwechslungsreich und sehr unterschiedlich. Und vor allem, Sie haben sehr viel mit Menschen zu tun. Ja. Also nicht nur mit wie eine Buchhaltung, mit Rechnung, mit Papier, mit Belegen und Formalien. Nein, Sie haben mit Menschen zu tun.
Genau.
Ja. Ja. Herr Häusler.
Ja, Frank Häusler ist mein Name. Ich bin seit 11 Jahren jetzt im Zentrum Gute Hirte als leitender Fachdienst tätig. Das ist mittlere Leitungsebene. Bin da zuständig für zwei stationäre Wohngruppen und deren Mitarbeiter. Genau, vom Grundberuf habe ich auch Erziehungswissenschaften studiert, habe noch eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten gemacht. Genau, das soweit.
Ja, und Sie repräsentieren ein Team von, glaube ich, deutlich noch mehr Mitarbeitern und Beschäftigten. Wie groß ist denn das Zentrum? Also in dem Sinne, wie viele Mitarbeitende, wie groß ist das Team? Wie viele Menschen arbeiten denn bei Ihnen?
Genau, also man muss sich das so vorstellen, dass wir von der Struktur her ein Verein sind und ganz hierarchisch aufgebaut wie ein Verein. Über Hierarchie kann man reden, was das für uns bedeutet. Aber wir haben praktisch einen Vorstand, die Position habe ich. Und dann gibt es die mittlere Leitungsebene, wo wir 10 leitende Fachdienste haben, die praktisch alle unsere Bereiche abbilden in der Einrichtung. Und dann die verschiedenen Bereiche der Jugendhilfe. Wir sind ja eine Einrichtung der Kinder- und Erziehungshilfe und haben stationäre Wohngruppen, ambulante Hilfen, Kita. So, bei uns arbeiten im Moment ca. 187 Mitarbeiter.
Das ist 187,
wow. Also das ist der Stand.
Ja, das ist schon ganz schön groß. Aha. Und, aber es ist trotzdem ein Verein, weil ich meine, so wie wir das jetzt gerade, wie Sie es beschreiben, ist ja schon eine Institution mit einer Betreuung, mit einer Institution mit viel Professionals. Also trotzdem ist es aber eigentlich ein Verein, der das trägt, genau. Oder?
Ich habe es vielleicht nicht ganz richtig gesagt. Also der Träger ist ein Verein mit vielen ehrenamtlichen Mitgliedern, ja, die praktisch unsere Einrichtung tragen sozusagen, ja, und das gut, der gute Hirte ist aber natürlich eine Einrichtung der professionellen Erziehungshilfe. Bei uns arbeiten Fachkräfte.
Okay, ja. Und wie ist das dann? Also, guter Hirte hat ja schon ein bisschen auch im Anklang, dass es ein bisschen was mit Kirche zu tun hat. Mhm. Und ich weiß, die Caritas ist im Umfeld irgendwie auch Bezugspartner und die Kirche. Ordnet man das vielleicht mal ein bisschen ein? Also, der gute Hirte ist jetzt nicht umsonst im Namen. Das hat viel mit katholischer Kirche in dem Fall, glaube ich, zu tun.
Ja. Also unsere Ursprünge gehen auf 1908 zurück. Ja. Wir sind also schon 117 Jahre alt, unser guter Hirte. Und es gab in Stuttgart eine sogenannte gute Hirt-Bewegung. Das waren praktisch Ehrenamtliche, die sich für arme Menschen eingesetzt haben. Also ganz so im Sinne der Kirche, dass man eben Almosen gibt für die, denen es nicht so gut geht. Ja, und diese Bewegung hat sich auch nach Ulm entwickelt. Und diese gute Hirt-Bewegung gab es dann auch in Ulm. Da waren auch waren Pfarrer tätig. Aber auch, und das ist unsere Gründerin, die Agnes Schultheiß. Die Agnes Schultheiß war eine ganz interessante Frau. Die war nämlich eine der ersten Gemeinderätinnen hier in Ulm. Also sie war politisch engagiert und sozial engagiert. Und das finde ich eine total gute Kombination für soziale Arbeit. Genau, ich kann auch noch ein bisschen weiter erzählen, weil das war schon sehr interessant, weil die gute Hirt-Bewegung hat sich für Arme eingesetzt und als dann die Frau Schultheiß in die Rolle kam, auch das hier in Ulm aufzubauen, dann wurde unterschieden zwischen würdigen Armen und unwürdigen Armen und das ist eine spannende Unterscheidung. Und die würdigen Armen waren die, die unverschuldet in Not geraten sind. Also Menschen, deren Hab und Gut abgebrannt ist oder wie auch immer oder wo der Ernährer der Familie gestorben ist. Und die unwürdigen Armen, und das war die Zielgruppe des guten Hirten vor 117 Jahren, das waren die unwürdigen Armen. Und das waren die, die selber schuld waren an ihrer Not. Und das waren vor allem junge Frauen, die ledig schwanger geworden sind oder Prostituierte, die eben keine Hilfe erfahren haben. Und das ist, finde ich, auch der spannende Teil an unseren, ich sage mal, katholischen Wurzeln, weil diese Zielgruppe war ja auch in Kirche lang nicht gut gesehen und der gute Hirte hat sich aber genau für diese Frauen zunächst eingesetzt und hat ihnen Hilfe geboten, erst ehrenamtlich über aufsuchende Hilfe in Gefängnissen, in der Klinik und dann war es schnell klar, das reicht nicht aus und dann gab es das erste Haus in der Friedensstraße, wo praktisch ein erstes Asyl war, wo Frauen aufgenommen werden konnten und Unterstützung bekommen haben.
Mhm. Ah ja, ja. Das heißt, da war schon sehr früh eigentlich dann, ja, wie soll man sagen, einfach der soziale Gedanke, Menschen, die in Not sind, zu unterstützen, überwiegend aber eben Frauen in Not, Familien, Kinder. Jetzt, ich lese jetzt nichts, dass auch zum Beispiel Senioren oder Ältere jetzt, die zum Beispiel alleinstehend sind oder jetzt einfach nicht mehr können, also im Sinne von einer Altersbetreuung, das ist jetzt nicht Gegenstand und nicht Betreuungsziel oder das ist keine Aktivität, die jetzt bei Ihnen zum Beispiel auch.
Nein, das haben Sie nicht. Nein, die ist bei uns nicht die Grundlage unserer Arbeit. Das ist das Kinder- und Jugendhilfegesetz, das Sozialgesetzbuch 8, genau. Wir sind ein Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Ja.
Wie weit ist dann heute noch eine Bindung zur Kirche vorhanden ist jetzt, dass Sie sagen, also die kirchliche Lehre hat bei uns Einfluss auf irgendwie in irgendeiner Weise Handlung, hat auf Weltsicht irgendwie eine Einwirkung oder in irgendeiner Form Bedeutung oder ist es davon völlig losgelöst oder wie stark ist jetzt also da eine kirchliche Anbindung? Wie weit ist das gegeben?
Also wir sind als Verein ganz unabhängig auch von kirchlichen Mitteln. Manchmal denkt man, weil wir eine katholische Einrichtung sind, bekommen wir Gelder von Kirche, dem ist nicht so. Wir sind aber Mitglied beim Diözesan Caritasverband in Stuttgart, weil es wichtig ist, als Einrichtung auch eine politische Vertretung zu haben, einen Wohlfahrtsverband, der eben auch die politischen Interessen der Kinder- und Jugendhilfe auf Landesebene, auch zum Teil auf Bundesebene vertritt. Und es wäre ja schwierig, wenn das immer jede Einrichtung selber machen müsste. Und von daher sind wir dort Mitglied.
Gibt es denn vergleichbare Institutionen, so wie jetzt Sie hier mit Ulm und dem Zentrum Gute Hirte, auch in anderen Städten? Ist das durchaus gängig? Hat sich also quasi da vor 100 Jahren auch in anderen Städten eine ähnliche Bewegung gebildet oder ähnliche Institutionen sind geschaffen worden? Oder ist das auch wieder etwas, wo ich sagen kann, Das ist sehr Ulm-spezifisch. Wie ist das in diesem Fall?
Es ist nicht Ulm-spezifisch. Also unsere Wurzeln, die sind schon eher spezifisch, weil aus dieser Gut-Hort-Bewegung in Stuttgart hat sich der SKF, der Sozialdienst katholischer Frauen, entwickelt. Und hier in Ulm, wir sind beim guten Hirten geblieben und sind eigentlich eine sehr breite Jugendhilfeeinrichtung geworden und nicht wie der SKF, der sich eben nach wie vor sehr um die schwangeren Frauen kümmert und junge Mütter oder Familien unterstützt. Also das ist der Unterschied, aber wir sind organisiert auf Diözesanebene, also baden-württembergweit, dass die katholischen Einrichtungen, die unterm Dach des Caritasverbandes sind, auch zusammengeschlossen sind als Verbund.
Das hat den Vorteil, dass dann ihre Interessen gemeinsam vertreten werden, genau, oder dass man sich auch mit Wissen oder mit Know-how oder Mann und Frau Power dann auch austauschen kann.
Genau, ja, beides. Also beides. Die politischen Interessen sammeln wir und transportieren die eben auch an den Verband. Und natürlich tauschen wir uns auch aus, was sind die Erfahrungen auch auf politischer Ebene, auf lokaler Ebene, ist ja auch wichtig. Aber wir entwickeln uns auch fachlich weiter. Natürlich gucken wir, wo sind die Bedarfe der Jugendhilfe, was braucht es an Unterstützung für Familien, das ändert sich ja auch immer wieder. Und da ist der Blick über den Tellerrand sehr wichtig.
Und ja, wahrscheinlich, da kommen wir aber noch drauf, über die Zeit werden sich ja auch die Anforderungen, die Bedingungen oder einfach auch die Hilfsnotwendigkeiten verändert haben über die lange Zeit. Ja, also das ist jetzt quasi dann auf Landesebene, gibt es dann auch auf Bundesebene irgendwie eine Repräsentanz oder irgendeine Institution, der Sie sich dort anschließen, die dann vielleicht auf einer ganz obere Ebene, ich denke damit auch zum Beispiel Adressen an Familienministerium, Ministerium in Berlin, irgendwo vielleicht was adressieren kann oder das bleibt das mehr auf der Landesebene oder gibt es ja auch was auf Bundesebene?
Es gibt auch, also es gibt einen Verband auch einen bundesweiten Verband, wo die Jugendhilfeeinrichtungen zusammengeschlossen sind, das gibt es auch auf Bundesebene, sind wir auch Mitglied. Und es gibt auch jetzt aus unserem Zusammenschluss auf Landesebene, also Baden-Württemberg, gibt es immer auch Vertreter, die wiederum die Interessen des Landes Baden-Württemberg vertreten und auch praktisch die Interessen der Jugendhilfe und die Bedarfe auch in die Politik in Berlin transportieren.
Okay, das heißt, Sie haben dann jetzt in dem Fall als Leiterin dann auch bestimmt sehr viel im Kontakt zu anderen Institutionen und haben auch neben der, sagen wir, rein internen Betreuung und der Leitung des Hauses eben auch viel Verbindung eben ins Land, sage ich mal, ins Umfeld und zu anderen, ja, Caritas und Co., anderen, die in irgendeiner Weise, sagen wir, im Sozialbereich, Sozialhilfe oder Sozialbetreuung engagiert sind.
Ja.
Ja,
ja. Gut. Vielleicht noch eine Anmerkung, weil Sie vorhin gefragt haben, also wo denn das Katholische in unserer Einrichtung ist. Das ist mir schon noch wichtig auch zu erzählen. Also in dem Sinn katholisch würde ich uns nicht nennen, aber wir stehen schon für Werte und wir stehen auch für eine religionssensible Erziehung in unserer Einrichtung. Wir wollen gern Werte vermitteln, die sicher geprägt sind von der christlichen Tradition. Wir sind ja alle geprägt von der christlichen Tradition hier in unserem Land. Und das ist sehr wichtig, dass wir das auch transportieren, weil Religion, Glaube auch Halt geben kann in schwierigen Lebenssituationen. Und deswegen praktizieren wir auch in unserer Einrichtung Ostern, Weihnachten, aber genauso auch, wir haben viele Flüchtlinge immer wieder, wir haben auch schon das Zuckerfest gefeiert, weil wir denken, Religion, egal in welcher Form, ist eigentlich eine Ressource.
Ja, also es ist jetzt nicht strikt katholisch in dem Sinne, dass Sie jetzt sagen, nur der Glaube irgendwo.
Nein.
Und evangelisch dürfen gar nicht oder irgendwas.
Nein.
Also ich meine, zu wissen und gehört zu haben, dass in bestimmten Institutionen, gerade bei der katholischen Kirche zum Beispiel, keine evangelischen Mitarbeiter tätig sein dürfen, dass das da richtig Schwierigkeiten gibt. Da hatten wir ja auch schon mal über meine Sendung, das alles ist bei Ihnen so streng nicht. Und ein bisschen ein ökumenischer Gedanke ist schon auch.
Und wir
oder?
Wollen das überhaupt gar nicht so haben.
Okay,
also
gut.
Wir haben türkische Mitarbeiter, wir haben muslimische Mitarbeiter,
oh, ja, okay,
und also Mitarbeiterinnen auch, ganz gezielt und bewusst, weil wir auch viele verschiedene Religionen als Klienten haben, als Menschen, die bei uns Hilfe suchen.
Und die Gesellschaft ist ja auch eben nun breit aufgestellt.
Ja.
Und alle, die in irgendeiner Weise in Not sind oder irgendwas da, das hat nichts, wie soll ich sagen, das ist nicht eine Religion, sondern das sind wahrscheinlich viele. Und gerade wenn Sie es auch ansprechen, müssen wir noch drauf kommen, wenn jetzt Menschen, die geflüchtet sind, kommen aus verschiedenen Ländern und dann in Notsituationen sind und bei Ihnen auch vielleicht Anlauf suchen, dann ist das sowieso klar, dass die nicht ja, vielleicht eben zum Beispiel muslimisch geprägt sind. Verstehe ich. Okay, bevor wir Musik machen, räumlich, wo sind Sie denn zu finden? Wo findet man denn Ihre Unterkünfte oder Ihr Büro bei Ihnen oder Ihre stationäre Einrichtung? Wo sind Sie denn räumlich in Ulm einzutreffen?
Also grundsätzlich sehr verteilt. Unser Haupthaus, das lässt sich am besten verorten, das ist in der Prittwitzstraße 13 bis 17, also in Michelsberg. Gegenüber von der Technischen Hochschule. Mhm. Genau. Und da sind die meisten unserer stationären Wohngruppen, also da leben die meisten der Kinder, die bei uns leben. Und das sind auch unsere ambulanten Hilfen verortet, also die Büros. Da sitzen wir, da sitzt die Verwaltung, da ist auch unsere Kindertageseinrichtung. Genau.
Mhm. Aber es ist nicht alles unter einem Dach. Also ich verstehe, das sind verschiedene Gebäude, verschiedene, ja, einfach dann auch Bereiche und das heißt, Sie müssen dann vor denen wir ab und zu mal einfach hier und dort mal hinspazieren und mal gucken, dort reinschauen. Also es ist nicht so alles ganz so einfach zu überblicken, sage ich mal, wenn es verschiedene Räumlichkeiten oder Häuser sind.
Also ich habe ein total verlässliches Leitungsteam, die alle ihre Zuständigkeiten haben. Das heißt, da bin ich gut versorgt mit Informationen, weil wir uns ja auch austauschen und weil die Kollegen vor Ort sind und die Mitarbeiter in den Wohngruppen dann auch versorgen, betreuen, unterstützen. Und klar komme ich auch mal vorbei, aber die Hauptarbeit liegt bei den leitenden Fachdiensten vor Ort.
Mhm. Oh ja, ja. Aber man trifft sich dann schon, also Ihr Team, also die nächste Schicht oder Gruppe oder Ebene, Management-Level, wie man es auch dann nennen mag, die treffen sich dann häufig und tauschen sich dann schon auch über die einzelnen Themen dann aus.
Ja. Oder? Ja. Also wir tauschen uns im Leitungsteam aus, regelmäßig. Und natürlich hat jeder Kollege auch mit seinen Teams Besprechungen und Sitzungen.
Ja. Das ist wie in der Industrie auch.
Ja.
Gut, wir wollen noch mal ganz kurz auf den auf die Bedeutung von guten Hirten eingehen. Aber gerade zu einer Pause haben Sie noch gleich das eine oder andere so einen Infos gerade auch gezeigt und gesagt. Und bevor wir Sie jetzt zu dem Thema ausführen lassen, wir sagen mal ganz kurz Ihre Website, denn da kann man zum einen ein Bild sehen von dem, was Sie gleich sagen oder beschreiben und zum anderen auch ein bisschen mit dem Auge, das man frei hat, auf die Website gucken und einfach ein bisschen sich auch ein paar Eindrücke verschaffen. Wo findet man Sie denn online? Wie ist Ihre Website, Ihre URL?
www.guterhirte-ulm.de.
Gibt's auch Social Media irgendwie einen Auftritt? Also Instagram, Facebook oder?
Gibt's auch. Findet man auch auf der Homepage.
Dann wahrscheinlich einfach Gute Hirte eingeben und dann wahrscheinlich wird man sie finden. Nehme ich an.
Ja, denke ich. Also ich muss jetzt selber nachschauen, so schnell bin ich jetzt nicht, aber wir haben Instagram und einen Facebook-Auftritt.
Die und zwar jetzt einfach gucken, ob das was mit Ulm zu tun haben könnte und wenn, dann ist es sicherlich richtig, aber es könnte natürlich irgendwo auch eine andere Einrichtung geben. Oder ist der Name geschützt, Gute Hirte?
Ist nicht geschützt. Es gibt hier eine Kirchengemeinde, die zum Guten Hirten heißt.
Ja, richtig.
Wo wir immer wieder, also in Böfingen oben, wo wir immer wieder verwechselt werden. Und deswegen schreiben wir uns auch als ein Wort Guter Hirte zusammen und klein, also um das so ein bisschen zu unterscheiden, aber da gibt es immer wieder mal Verwechslungen.
Das heißt, dann kommen die Leute in die falsche Institution, wollten eigentlich die Kirche in Böfingen und kommen zu Ihnen, oder?
Also rufen zumindest falsch an, also vorbeikommen tun sie eigentlich selten.
Ja,
ja. Okay. Weil zu uns kommt man eigentlich nur übers Jugendamt. Also wer bei uns Unterstützung bekommt, der geht den Weg übers Jugendamt.
Das wäre eine Frage, die ich ja auch aufgeschrieben habe, wo wir gleich noch drauf kommen, wie die Menschen zu Ihnen denn überhaupt finden. Aber lassen wir uns doch über den guten Hirten, Sie haben ja schön noch eine Ausführung dabei, einfach ein bisschen was erzählen. Ja.
Genau, weil wir jetzt in der Pause kurz geredet haben über den Hinweis auf die Homepage. Und dann habe ich Ihnen erzählt, dass wir seit ein paar Monaten eine neue Homepage haben, die wir modernisiert haben und die wirklich sehr ansprechend ist aus meiner Sicht. Und da gab es eben auch die Diskussion um den guten Hirten. Wir hatten lang eine Heiligenfigur, so ganz klassisch, der gute Hirte, der das Schaf um den Hals hat, also Jesus, der ja eigentlich, der gute Hirte ist das Symbol für Jesus, der das Schaf um den Hals hat. Und dann haben wir gesagt, naja, also das spricht eigentlich junge Leute nicht mehr an. Also weder die, die bei uns betreut und unterstützt werden, noch Mitarbeiter, da müssen wir uns auch was anderes überlegen. Und ich habe gesagt, ich möchte gerne am guten Hirten festhalten, weil das Symbol ist ein schönes Symbol auch für unsere Arbeit, weil der gute Hirte eben ein Schäfer ist, ja, der für Schutz und Zusammengehörigkeit und Geborgenheit steht, aber der sich auch um das einzelne Schaf kümmert, was verloren geht, also so ganz biblisch. Und so ist schon unser Verständnis auch, dass wir für die da sein wollen, die es schwer haben in unserer Gesellschaft, die am Rande stehen, die vielleicht auch verloren gegangen sind eine Zeit lang. Für die sind wir da. Und deswegen haben wir den Kompromiss gefunden, guter Hirte bleibt, aber wir modernisieren die Figur. Und die kann man jetzt eben auf der Homepage sehen.
Ja, aber die Tradition ist erhalten geblieben.
Genau.
Gut, jetzt haben Sie schon gesagt, vom Grundsätzlichen, es kommen Menschen, die quasi an Sie vermittelt werden, aber um wen geht es denn genau? Wir haben vorgelernt, vor 117, ich würde sagen, Jahren fing das mal ursprünglich an mit auch überwiegend Frauen, die vielleicht in Not geraten sind, schwanger wurden, keine Betreuung hatten, irgendwie allein standen und wie auch immer in Notsituationen kamen. Heute lese ich, und sagten Sie auch schon, dass es vor allem um Erziehungshilfe, Kinder, Jugendliche und Familien geht, also schon eine bisschen breitere Ausstellung. Und insofern gibt es jetzt da wahrscheinlich, ja, je nach, bin ich Kind, bin ich es jugendlich, bin ich Familie, verschiedene Referate oder Abteilungen oder Erziehungs- oder Schulungs- oder Betreuungsprogramme. Lassen Sie uns einfach mal so ein bisschen in die Vielfalt Ihrer Aktivitäten schauen. Ich habe gelernt, es gibt eine stationäre Einrichtung. Ich weiß jetzt nicht, sind das Leute, die dann psychisch vielleicht Probleme haben, intensiv betreut werden oder was? Wer muss jetzt also quasi stationär, wer bekommt vielleicht nur irgendein gutes Wort zugesprochen, irgendwie so. Lassen Sie uns einfach mal ein bisschen da in die Tiefe Ihres Angebots, Ihrer Aktivitäten, einfach gucken, dass man ein bisschen ein Verständnis, eine Vorstellung hat, was Sie so genau alles anbieten oder was Sie leisten und tun.
Ich kann erstmal noch unsere Social Media Accounts nachreichen. Bei Instagram sind wir als Gute Hirte _Ulm zu finden und auf Facebook als Gute Hirte e.V. Genau, und dann jetzt zu Ihrer Frage. Also der Weg in unsere Hilfen findet über das Jugendamt statt, außer zum Beispiel Kindergarten. Da haben wir einen ganz normalen Kindergartenplatzvergabe. Das Jugendamt ist dann Auftraggeber für uns, beziehungsweise der Auftrag findet im Dreiecksverhältnis statt. Und wie Sie schon gesagt haben, der kann entweder hauptsächlich am Kind adressiert sein, wenn ich jetzt mal stationär bleibe, dann werden bei uns quasi Wohnplätze für Kinder und Jugendliche vom Jugendamt angefragt, die eben aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zu Hause oder an dem Ort, wo sie bisher gewohnt haben, wohnen bleiben können.
Also denen es auf gut Deutsch schlecht geht, die vielleicht zu Hause irgendwie Prügel bekommen, sich nicht nach Hause getrauen, sowas als konkretes
Problem. Genau, kann Problem. Ein Grund sein, okay. Auch dass Eltern verstorben sind und keine weiteren Angehörigen da sind, kann ein Grund sein. Es kann viele verschiedene Gründe haben. Genau. Und können aber, und da ist jetzt im ambulanten Bereich dann eher der Fall, ganze Familien oder auch die Eltern Adressat sein, die einfach sagen, wir sie ans Jugendamt wenden, sagen, wir sind hier in einer schwierigen Situation mit unserem Kind, unseren Kindern, wir möchten gerne Unterstützung. Genau.
Also wir werden mit den Kindern nicht fertig, die tanzen uns auf der Nase rum, sind rotzfrech und nehmen keine Erziehungs- oder keine Werte an, lassen sie nicht erziehen, so in der Richtung.
Ja, zum oder? Beispiel auch, ja, genau.
Oh ja, ja.
Ja, ich finde, da ist auch wichtig zu wissen, also Jugendamt hat ja oft so diesen Ruf, die nehmen uns die Kinder weg, ja. Das gibt's auch im Einzelfall, wenn das zum Kinderschutz notwendig ist. Aber ein Jugendamt gibt Hilfe. Und viele Eltern wissen nicht, dass es einen Rechtsanspruch auf Hilfe gibt in unserem Land. Dass Eltern, die eben Schwierigkeiten haben, phasenweise mit ihren Kindern, dass die sich Unterstützung holen können. Und dafür sind wir da. Das Jugendamt guckt dann, welche Hilfe braucht es und fragt dann bei uns an, ob wir das übernehmen können.
Ja, und das ist tatsächlich ein Großteil der Hilfen, also fast alle sind im Leistungsbereich. Das heißt, die Jugendämter erörtern dann mit den Familien oder mit den Eltern, mit den Kindern, was für eine Hilfe ist geeignet und fragen dann uns als freien Träger der Jugendhilfe an, ob wir diese erbringen können.
Quasi. Ah ja, ja, okay. Das heißt, im Prinzip wird schon in diesem Gespräch mit dem Jugendamt eigentlich das Problem beschrieben, ein Lösungsweg oder ein Ziel, was erreicht werden soll, wo die Verbesserung hingehen soll, und dann konkret mit Ihnen gemeinsam Maßnahmen, konkrete Unterbringung, Betreuungsschritte, wird dann mit Ihnen detailliert und dann auch eben konkretisiert.
Genau, und ganz wichtig, ja, gemeinsam mit den Eltern. Mhm. Also die Eltern sind letztendlich die, an die sich die Hilfe richtet,
ja,
auch wenn die Kinder bei uns sind, aber die Eltern sind die Verantwortlichen für die Kinder und die bekommen eben auch diese Unterstützung. Wir machen auch Elternarbeit natürlich und versuchen die Eltern wieder zu befähigen, dass sie ihre Kinder auch wieder selber erziehen und versorgen können. Mhm. Ja. Also die Hilfe richtet sich nach dem Gesetz schon an die Eltern. Mhm. Und die müssen auch einbezogen sein, logischerweise, ja, damit sich auch was verändert und verbessert.
Mal ganz konkret gefragt, bezahlt jetzt dann das Amt, der Staat oder jetzt zum Beispiel Betreuungsmaßnahmen bei Ihnen oder die Eltern oder wer letztendlich bezahlt sie dann auch? Weil letztendlich, sie bringen ja Leistung, ihre Mitarbeiter müssen ja bezahlt werden, der Häusler will letztendlich was verdienen, muss was verdienen. Mhm. Macht das der Staat oder sind das diejenigen dann eben ja, die quasi die Leistung in Anspruch nehmen oder wie geht das? Mhm.
Also wir werden vom Jugendamt bezahlt für die Maßnahmen, aber das Jugendamt guckt auch, ob die Eltern sich beteiligen können und manche Eltern können das auch und die werden dann auch zur Kasse gebeten, sage ich mal.
Das heißt, da muss im Einzelfall abgewogen werden.
Genau.
Also wenn jetzt ganz reiche Eltern vielleicht da sind, ja, die das mal locker aus der Portokasse sozusagen bezahlen können, Unterschied als wenn jetzt sozial eben schlecht oder schwer, schwierig gestelltere Familien da sind, die Probleme haben, die das nicht bezahlen können.
Ja, das klärt aber das Jugendamt, das klären nicht wir.
Okay, ja, verstehe. Aber Sie berichten dann auch dem Jugendamt wieder zum Beispiel über Fortschritte, ob eine vielleicht vereinbarte Maßnahme bis zum Zeitpunkt so und so Erfolg, entsprechend ist oder war, ob Meilensteine auf dem Weg dahin erreicht wurden oder nicht, so dass im Prinzip auch ein Status an das Jugendamt laufend übermittelt wird.
Genau, da sind wir eigentlich beständig im Austausch, beziehungsweise vor allem die Kollegen, die dann in der Wohngruppe oder mit den Familien ambulant arbeiten. Mhm. Es gibt aber auch halbjährlich sogenannte Hilfeplangespräche, also wo dann alle persönlich zusammenkommen, die Eltern, Kind, Jugendliche, die zuständige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter vom Jugendamt und eben wir, die Hilfe erbringen, also die Mitarbeiter im stationären Bereich, dann die Bezugsbetreuerin für das Kind oder der Bezugsbetreuer und die Leitungsebene auch, also ich oder meine Kollegen, wo dann eben überprüft wird, sind die Ziele, die wir uns im Gespräch davor oder bei Aufnahme vorgenommen haben, sind die erreicht? Sind wir da dran? Haben sich vielleicht andere Ziele ergeben? Braucht man neue? Genau. Und wie soll der ganze Prozess weitergehen? Wie sieht die Perspektivplanung aus? Genau. Gibt's vielleicht, kann man eine Rückführung ins Elternhaus angehen oder ja.
Das heißt, es gibt grundsätzlich für eine Person, die jetzt vielleicht in irgendeiner Weise bei Ihnen in der Betreuung ist, eine Akte, die dann beim Jugendamt steht und eine bei Ihnen und letztendlich zu beiden muss man sich dann mit beiden, ja, muss man sich, muss man sagen, austauschen.
Ja.
Also es gibt einen Ansprechpartner beim Jugendamt, der für, was weiß ich, dann Person XY Ansprechpartner ist, bei Ihnen ebenso und auf diesem Wege die zwei Personen, die da halt miteinander dann, oder die ja verantwortlich sind, die tauschen sich aus und stellen dann einfach einen, ja, wie soll man sagen, einen Ist-Status her und beschreiben, wo sind noch vielleicht Defizite und wie lange braucht man noch Betreuung und.
Ja. Und wichtig ist auch, dass die Kinder und Jugendlichen gefragt werden. Also was denkst du denn? Welche Ziele hast du erreicht? Auch wichtig, dass die Ziele auch die Ziele der Kinder und Jugendlichen sind, weil sonst hat man keine Motivation dran zu arbeiten. Ja, und wir haben schon auch das Ziel, die Kinder mit einzubeziehen in ihre Hilfe. Sie sind ja auch diejenigen, die sich verändern sollen und die irgendwie stabiler werden sollen, ja, neben den Eltern natürlich.
Ja, ob das so funktioniert, ob die Kinder lernwillig, aufnahmewillig sind oder ob sie sich vielleicht in den letzten 100 Jahren auch, was das angeht, verändert haben. Man sagt ja, heute werden die Kinder ein bisschen ungezogener als früher, gar nicht mehr so anständig wie früher, alle ganz frech und hören nicht mehr und tanzen den Eltern auf der Nase und. Aber ich glaube, die gesellschaftlichen Veränderungen über die letzten, 100 Jahre, wo wir es vielleicht mal nicht ganz so weit zurückblicken, das ist auch letztendlich vor ihrer Aktivitätenzeit, aber so den Zeitraum, den sie überblicken oder betreuen, was hat sich denn alles so verändert? Was resultiert daraus an Schwierigkeiten, die jetzt eben dann auch für Sie Betreuung oder eben letztendlich ja Arbeit, dann Betreuung und Hilfe dann irgendwo auslösen?
Also ich würde mal sagen, keine Mutter und kein Vater möchte nicht das Beste für das eigene Kind. Und das ist eigentlich bei allen Eltern so, dass die auch darunter leiden, dass sie den Kindern nicht die Versorgung geben können, die die Kinder vielleicht brauchen. Und es hat vielfältige Ursachen. Ich denke, ein Teil ist schon auch, dass beide Eltern oft verdienen müssen. Damit ist die Zeit für die Kinder wird weniger. Die Eltern sind selber belastet, ja, also noch nach einem vollen Arbeitstag ein Ohr fürs Kind zu haben, sich auf ein Kind einzulassen, ist oft nicht leicht. Wir haben Eltern, die selber schwierige Biografien haben. Ich denke immer, wer selber wenig bekommen hat oder gar nichts, kann auch nichts geben. Also eine verlässliche Bindung zu seinem Kind aufzubauen, ist nicht so einfach, wenn man selber auch nicht sehr gut versorgt war. Und psychische Erkrankungen, Sucht, ja, eben auch soziale Belastungen wie teure Mieten, geringes Einkommen, schwierige Beziehungen, Trennungen. Auch die Digitalisierung, würde ich sagen, ist ein Thema, was uns zunehmend beschäftigt, mit allen Vor-, aber auch Nachteilen. Die Problemlage ist sehr komplex geworden, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder.
Mhm. Zu anderen Punkten, die mir da einfallen in der Gesellschaft, so Zwänge durch Materielles, irgendwo in der Schule, Kinder werden gemobbt, weil sie halt nicht die Jeans von der Marke so und so haben, oder werden gemobbt, weil sie irgendwo irgendwas sich nicht leisten können und irgendwas. Da hat sich, glaube ich, auch sehr viel irgendwie verändert, oder?
Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut beurteilen kann. Also ich kann mich jetzt an meine Schulzeit erinnern, da war das schon auch Thema. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es heute auf den Schulhöfen zugeht. Ja, ich glaube schon, dass die ganze Gemengelage komplexer geworden ist. Und wir, und da spreche ich jetzt wieder für den stationären Bereich, wir merken es halt dann an den Anfragen, die in höherer Zahl und auch größerer Komplexität an uns gestellt werden. Und wenn wir jetzt mal gucken, welche Angebote wir zuletzt geschaffen haben, dann waren das eher Angebote, die für Intensivwohngruppen, die für komplexere Gemengelage geschaffen waren, weil eben der Bedarf von den Jugendämtern da war. Ja, uns viele Fälle gibt, wo eben bundesweit gesucht wird.
Wie ist denn generell, also Erziehung heute versus Erziehung früher, also so irgendwann Ende der 60er Jahre, irgendwo wurde ja mal so dann, ja, von der, wie sagen wir, autoritär zu antiautoritärer Erziehung übergegangen, wo man gesagt hat, früher haben die Kinder besser gefolgt als heute, heute dürfen die Kinder alles und sie kriegen alles und wenn sie dann schreien, dann gibt es sowieso gleich irgendwie das und jenes, man kann nicht mehr warten, man ist finanziell, verwöhnt, man kann sich alles leisten. Ich glaube, da hat sich schon auch ein bisschen was verändert, oder?
Naja, ich denke, das Thema Grenzen, das zieht sich durch alle Generationen. Ich glaube, es hat sich vielleicht ein bisschen verändert, die Themen, wo ich Grenzen setzen muss. Aber dass Kinder Grenzen brauchen, ist klar, weil es gibt eben auch diese Sicherheit und Grenzen setzen, wenn ich selber unter Druck bin, wenn ich selber überfordert bin, wenn ich unsicher bin, welche Grenze richtig ist und falsch ist, das glaube ich schon, dass das Auswirkungen hat.
Mhm. Ja. Muss man heute Eltern auch dann quasi anleiten, mehr als dann früher, oder ihnen Tipps zur Erziehung geben, mehr als früher, einfach weil die Komplexität größer geworden ist und die Welt sich einfach weiter bewegt hat und das ganze Thema nicht mehr ganz so einfach ist, wie vielleicht Kinder, die vor 50 Jahren aufgewachsen sind, wo es auch keine Social Media, wo es keine Fernsehen, kein TV, keine so viele Einflüsse gab, wo der ganze kommerzielle Aspekt noch nicht ganz so tragend war.
Also darum geht es in vielen Fällen sicherlich, zu vermitteln, wie Grenzen wirksam zu setzen sind, ohne dann eben zu Sachen zu greifen, die vor 30 Jahren vielleicht noch eher anerkannt waren. Also wenn ich jetzt selber an meine Schulzeit denke, ich habe mitgekriegt, wie noch geschlagen worden ist, also nicht
in Schulen,
ja, also als Erziehungsmittel.
In Schulen noch geschlagen?
Genau. Und das ist Gott sei Dank heute, behaupte ich jetzt mal, nicht mehr der Fall. Und dann braucht man natürlich andere Methoden, weil über Angst kann man dann natürlich schon ein Funktionieren von Kindern erreichen.
Ja.
Aber wir, also bei uns ist der Schwerpunkt auf ein traumapädagogischer Ansatz, der da eher auf Partizipation, auf Beteiligung, auf Spaß und Freude setzt, wo natürlich auch Grenzen wichtig sind, aber die sind dann eben anders zu vermitteln, genau.
Ja, da muss ich auch noch mal fragen. Also ich meine, früher Gewalt gegenüber Kindern irgendwo, sagt mir heute, dass viel mehr vielleicht verübt wird als dann früher. Oder war es früher doch anders? Früher haben die Kinder eine Tracht Prügel bezogen und waren sie still. Heute, das gibt es heute so nicht mehr. Aber irgendwo, es ist trotzdem irgendwann immer Gewalt. Kinder prügeln sich oder Messerstechereien. Weißt du, Kuckuck, was man jetzt an Schulen irgendwo hört und liest, schon extrem vielleicht auch geprägt durch Gewalt in Fragezeichen, Filmen, Fernsehen und Social Media. Ja.
Da bin ich ein schwieriges Feld. Auch.
Schwieriges, glaube ich. Das ist echt schwierig.
Ja.
Also, wenn ich Sie höre, was Sie fragen, dann denke ich immer, ich glaube, es ist schwer, die eigenen Emotionen zu kontrollieren. Also, wenn man Messerstechereien hört oder Schlägereien hört, dann hat es ja ganz viel damit zu tun, dass ich es nicht schaffe, adäquat meine Aggressionen loszuwerden, adäquat mich zu vertreten und auch zu sagen, das stinkt mir, was du hier mit mir machst. Ja, und statt dass ich zuschlage, muss ich halt auch lernen, wie ich mich anders wehren kann.
Ja.
Und das ist schon, das sind so Grundfertigkeiten, wo ich finde, das braucht es unbedingt in der Erziehung von klein bis groß, dass man lernt, mit seinen Emotionen zurechtzukommen. Es geht ja auch nicht darum, keine Aggressionen zu haben. Die sind ja wichtig und die sind auch gesund. Die Frage ist nur, wie drücke ich sie aus?
Hätte man früher gesagt, geh in den Keller und schreit dich aus, irgendwie sowas. Oder auch, dass man sagt, geh zum Sport und tob dich dort aus.
Und wir haben Kinder, die schreien aus Hilflosigkeit. Die werden aggressiv aus Hilflosigkeit, weil sie ein Gefühl von ausgeliefert sein haben. Das sind auch Erfahrungen, die sie mitbringen.
Ja.
Und deswegen setzen wir drauf, Kinder auch zu vermitteln, wo sie Einfluss haben, wo sie sich selbst wirksam erleben können, damit eben dieses Gefühl von Ausgeliefertsein nicht so im Vordergrund steht. Ja, sich vertreten, Interessen, also sich selber auch kennenzulernen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Also wer bin ich denn und was kann ich und was kann ich nicht?
Was ich damit zum Ausdruck bringe, ist ja, dass schon eine hohe Komplexität vorliegt und jetzt gerade, wenn es bei Ihnen jemand kommt und dann irgendwo auch erzieherisch irgendwo unterstützt werden soll, dann muss man ja doch wahrscheinlich schon sehr genau mit einer Person, weil anders kommt ein Jugendlicher bei Ihnen quasi über die Jugendhilfe, dann werden Sie wahrscheinlich mit mehreren Psychologen oder geeigneten Kräften erstmal ein sehr ausführliches Gespräch führen, um Hintergründe vielleicht des Verhaltens zu verstehen und einfach da ja, auch, wie soll man sagen, zu analysieren, woher rührt es, wo muss man anpacken, wo sind die Root Causes, die eigentlichen Wurzeln gründen, die dann quasi zu dem einen oder anderen Problem führen, oder?
Also unser wichtigstes Handwerkszeug ist die Beziehung.
Ja.
Also wir machen klassisch Beziehungsarbeit. Das heißt, ich lasse mich auf die Welt des Jugendlichen, der Familie, des Kindes ein und versuche zu verstehen, wie ist der geworden, wie er ist und wie er sich zeigt, welches Bedürfnis und welches Gefühl steckt hinter diesem Verhalten, was schwierig ist. Ja. Und dann fange ich an, mit diesem Kind zu arbeiten, dass es eben eine andere Beziehung erlebt, eine verlässliche Beziehung, ein stabiles Gegenüber, nicht jemand, der mich dann verlässt, wenn ich irgendwie aufmüpfig bin, sondern der da bleibt, der mir eine Wertschätzung entgegenbringt und der mit mir an meinen schwierigen Verhaltensweisen arbeitet.
Mhm.
Und jetzt,
Ja, und dann natürlich schon auch, Sie haben es angesprochen, zu gucken, wo gibt es noch zusätzliche Unterstützung, vielleicht in Form von therapeutischer Anbindung oder so, genau.
Ja. Das heißt, es gibt für jeden Einzelnen also ein Gespräch, gibt einen Maßnahmenkatalog, gibt einen Zeitplan, das wiederum ist kommuniziert und ausgetauscht und abgestimmt dann auch mit mit den Behörden, sagen wir mal, oder Jugendamt. Also gibt es zumindest für jeden eine ziemlich ausführliche Akte, eine Person, individuelle Vorgehensweise und dann nach einer gewissen Zeit auch ein jeweiliges, einfach wie sozusagen Controlling wirkt nicht, die Maßnahmen sind geeignet oder nicht geeignet.
Ja. Jeder Mensch ist anders und es geht darum, sich einzulassen auf diesen Mensch, der vor mir steht und der in der Wohngruppe ja auch ein Stück mit mir lebt oder in der Familienhilfe, eine Familie, wo ich reinkomme, ja erstmal als Fremder, ja, wo es darum geht, dass ich verstehe, was sind die Schwierigkeiten der Familie, wo kann ich unterstützen und wo kann die Familie auch selber wieder auf ihre Ressourcen zurückgreifen, weil in der Regel haben die auch und haben die in der Krisensituation vielleicht auch verloren, die sind nicht mehr verfügbar, dass ich eigentlich auch weiß, was mir gut tut und was ich brauche.
Also eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Sie brauchen, ist zuhören können und daraus dann irgendwas ableiten, Gedanken.
Ja.
Zuhören, ganz viel reden wahrscheinlich dann auch, oder?
Ja. Ja, ja. Und das finde ich auch das Spannende an unserem Beruf im sozialen Bereich, weil erstens mal erlebe ich viele Menschen, viele verschiedene Menschen mit ihren Geschichten. Das fand ich immer oder finde ich immer noch spannend. Und ich entwickle mich weiter, indem ich arbeite. Das finde ich einfach super, weil im Gegenüber erfahre ich auch viel über mich. Also wenn ich mit einem Kind oder mit einem Jugendlichen in Beziehung gehe, dann erfahre ich ja auch was über mich. Wie gehe ich in Beziehung? Wie reagiert der auf mich? Ja, wie schaffe ich das, dass ich Interesse bei ihm hervorrufe? Wie kann ich ihn motivieren? Da bin ich ja immer auch mitgefragt. Und das finde ich spannend, im sozialen Bereich zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall, ja, würde ich sagen, schon ein rundum irgendwo Job, der sie, glaube ich, oder anders gesagt, so Marc Schwind, irgendwo nur ein Gespräch führen und dann abschalten, geht auch nicht, ne? Das ist ein rundum irgendwo Betreuungspaket, was da geschnürt werden muss.
Ja, aber ich lerne auch mit der Erfahrung, dass ich jetzt auch nicht alles mit heimnehme. Es ist ja auch wichtig, dass ich für mich sorge und dass ich auch mich austausche mit Kollegen, mit Leitungen, dass ich das, was mich belastet, auch da lassen kann, dass es mich eben nicht mit ins Privatleben begleitet.
Mhm. Zunächst mal würde mich noch interessieren, wie viele Menschen, auch in welcher Altersklasse oder Gruppe betreuen Sie denn aktuell, Redner hier von 20 Fünfjährigen oder von 110 bis 30-Jährigen oder wie ist gerade so einfach Ihre Betreuungssituation? Wie viele Menschen, in welchem Alter, überwiegend auch vielleicht Jungs oder Mädels oder gemischt und einfach wie ist gerade so die Ist-Lage bei Ihnen in der Betreuung?
Also von jungen Menschen, die bei uns wohnen, wir haben 77 stationäre Plätze, sind nicht nur im Haupthaus, sondern auch in unseren Außenwohngruppen. Ich würde sagen, geschlechtermäßig ist es relativ gleich verteilt. Wir haben 3 Kinderwohngruppen mit der Obhutnahme Wohngruppe 4 und der Rest ist dann Jugendwohngruppen. Also tatsächlich von 0 bis auch Hilfe für junge Volljährige, also auch bis 21 theoretisch möglich, aber über 18 haben wir auch vereinzelt. Genau.
Wie lange dürften die denn, wenn Sie sagen, auch also quasi bei Ihnen wohnen, gibt es da jetzt ein Limit, dass man sagt, nach 2 Jahren ist Maximum, da musst du dann bis dahin dein Programm beendet haben und wieder raus? Oder könnt ihr da jetzt immer auch 10 Jahre wohnen? Ich meine, bei 77, sagten Sie, Plätzen ist natürlich limited, da können ja nicht immer nur neue dazukommen, da müssen ja irgendein andere wieder Plätze frei machen sozusagen.
Ja, genau. Also gibt ja eben auch Rückführungen oder dann wäre die altersmäßig ausziehen, wenn die Selbstständigkeit ausreichend ist, ganz in den freien Wohnungsmarkt oder in unser betreutes Jugendwohnen, das dann im ambulanten Bereich angesiedelt, wo es 11 Apartments bei uns gibt, wo die quasi sich dann selber wohnen, aber noch Unterstützung paar Mal die Woche von ambulanten Kollegen kriegen.
Mhm. Genau. Wie ist das, die Menschen, die jetzt da wohnen, diese 77, machen nebenbei eine Schule, eine Ausbildung und sind fulltime nur bei Ihnen und machen keine Ausbildung, keine Schule?
Doch.
Sie sind komplett 100% quasi dann in Betreuung bei Ihnen oder das nicht?
Nein, die schulpflichtigen Kinder gehen bei uns in die Schulen im Umkreis. Das heißt, die meisten Wohngruppen sind dann auch vormittags gar nicht besetzt, wenn alle Kinder in der Schule oder die Jüngeren dann sogar noch im Kindergarten sind. Und dann kommen die Mitarbeiter dann um die Mittagszeit, wenn die Kinder dann auch von der Schule kommen. Dann wird zusammen gegessen, Hausaufgaben gemacht, zu Hobbys gefahren oder selber die Freizeit verbracht, zusammen Abend gegessen und dann ins Bett gebracht, so in grob der Tagesablauf.
Ja, ein Punkt, der mir da gerade einfällt, den haben wir, glaube ich, vor der Sendung kurz angesprochen, die Problematik, Menschen, geflüchtete Menschen, die zu uns kommen. Tangiert sie das in irgendeiner Form auch, dass Menschen, ich sage mal, Ukraine oder Afghanistan oder Syrien, Irak, die nach Deutschland kommen, Kinder hier auch dann irgendwo vielleicht bei Ihnen letztendlich aufschlagen oder wie wirkt sich das ganze Thema bei Ihnen aus?
Also wir als Jugendhilfe sind zuständig für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Also die ohne Eltern kommen und die eben unter 18 sind. Und da gab es jetzt die letzten Jahre immer wieder Wellenbewegungen, wo viele gekommen sind aus Syrien, Afghanistan, dann natürlich die letzten Jahre auch aus der Ukraine, wobei da weniger unbegleitete Minderjährige kommen. Die kommen meistens mit den Müttern oder ja. Jetzt im Moment sind es wieder weniger, aber natürlich haben wir die auch betreut.
Okay. Und insofern, also auch Ihr Profil, was sagen wir, an Aufgaben oder an Belastung oder an letztendlich auch Bedarf der Betreuung zukommt, ändert sich je nach, ist nicht immer gleich, beändert sich. Also sie brauchen auch mal mehr, mal weniger Leute und mal andere Qualifikationen, andere Menschen, vielleicht zum Beispiel auch mal irgendwann Leute, die in einer bestimmten Sprache nur mächtig sind. Also wenn es Leute aus der Ukraine kommen, nicht Deutsch können, brauchen sie auch, um das Problem oder was zu thematisieren, auch jemand, der Ukraine oder Russisch oder Ukraine spricht.
Sowas, ne? Guck mal auch, dass wir das haben. Also wir haben jetzt zum Beispiel im ambulanten Bereich betreuen wir 132 Familien ungefähr. Das wechselt auch immer wieder, aber so circa. Und da ist es natürlich schon gut, wenn wir auch verschiedensprachige Fachkräfte haben, die eben auch in der Muttersprache mit den Familien reden können. Ist einfach anders, wenn ich über mein Problem in meiner Muttersprache reden kann, als auf Deutsch, was ich vielleicht auch mühsam lernen muss.
Ja, generell, Sie bilden auch aus, habe ich gelernt.
Ja.
Und suchen, glaube ich, sogar aktuell.
Genau, also wir bilden aus, weil wir einfach ein großes Interesse haben, unsere eigenen Fachkräfte zu akquirieren. Aber wir freuen uns auch natürlich über Bewerbungen von außerhalb. Und wir suchen immer wieder Fachkräfte. Auf unserer Homepage steht es auch drauf. Wir suchen verschiedene Qualifikationen. Jugend- und Heimerzieher, Sozialpädagogen, Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen. Also das ganze breite Spektrum von Qualifikationen, weil das einfach gut ist und sich ergänzt, wenn man verschiedene Perspektiven hat in dem Team.
Ja, und das heißt, man kann bei Ihnen richtig eine Ausbildung machen, 2-3 Jahre, und dann ist man in den Beruf drin und hat gleichzeitig auch eine tiefe praktische Erfahrung.
Genau. Ja. Wir freuen uns einfach über Interesse, einfach melden.
Ja. Also Konkretes findet man auf der Webpage und kann darauf dann entsprechend schauen. Gibt es sonst irgendwo aktuell irgendwelche Ereignisse, Termine, irgendetwas, was wir noch ankündigen müssen, Events, Tag der offenen Tür oder was weiß ich, Sommerfest oder irgendwas, was Sie dann auch, wo Sie die Pforten mal aufhaben zum Beispiel, irgendwas?
Das ist leider schon vorbei. Also wir haben jedes Jahr unser Hexenwiesenfest. Das ist immer an dem Sonntag vor dem Schwörwochenende, also ein fester Termin. Das ist leider dieses Jahr vorbei. Da öffnen wir die Türen. Wir haben ein Gelände auf der Hexenwiese. Also wenn man praktisch Richtung Wilhelmsburg läuft, gibt es hinter der Stadtmauer oder hinter der Mauer noch ein Gelände, was wir von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen. Und da findet unser Sommerfest statt.
Ja, sonst irgendwo noch etwas, was Sie irgendwo im Sender einfach noch kommunizieren wollten, was noch wichtig Ihnen wäre, was irgendwie noch gefehlt hätte?
Also als soziale Einrichtung sind wir gut versorgt in den Grundbedürfnissen über die Stadt, über die Jugendämter. Aber natürlich freuen wir uns auch über Spenden, weil mit Spendengelder kann man dann einfach auch mal Projekte machen, die jetzt nicht so im Alltag möglich sind. Freizeiten, miteinander was unternehmen, auch mal einen Musikunterricht finanzieren oder sowas.
Ja, gut, findet man Näheres auf jeden Fall dann auf der Website. Ich gucke mal auf die Uhr, 16:59, 24 Sekunden. Das heißt, die Sendung ist auch schon durch. Wie ich Ihnen gesagt habe, es geht ganz schnell um so eine Stunde. Mein Name ist und war Michael Trost hier heute in der Sendung. Sie waren meine Gäste und Sie kommen, ich sage nochmal, von welcher Institution?
Vom Zentrum Gute Hirte, und wir bedanken uns.
Und Sie heißen, nochmal kurz den Namen sagen.
Susanne Denoir.
Und Frank Häusler, vielen Dank.
Wir sagen vielen Dank fürs Kommen. Tschüss, das warst du heute in der Plattform. Bye, bye.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.